Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine häufen sich die Berichte über Kriegsverbrechen. So ist das eben im Krieg, könnte man zynisch denken. Und liegt doch falsch damit. Denn auch wenn sich das Vorurteil wacker hält, dass Soldatinnen und Soldaten auf dem Schlachtfeld in erster Linie Befehle befolgen müssen, also der militärischen Hierarchie verpflichtet sind, aber nicht dem Gewissen. Auch im Krieg gelten ethische Werte. Und wie Militärseelsorger versuchen, den Menschen ein ethisches Wertegerüst zu vermitteln, die im Krieg auf andere Menschen schießen, das ist gleich Thema in dieser Sendung. Und wir berichten über eine Religionsgemeinschaft in den USA, und zwar den Satanic Temple, deren Anhänger, also Satanisten, kämpfen, und zwar für ihre in der Verfassung verbriefte Religionsfreiheit. Im Jargon des russischen Militärs gibt es ein Wort, Dedovchina, und das bezeichnet das systematische Schikanieren junger Soldaten durch Vorgesetzte. Das Phänomen lässt sich zurückverfolgen bis in die Zarenzeit, es existiert aber bis in die Gegenwart. Nun ist ein solches Verständnis von militärischer Führung natürlich nicht alternativlos, und eine Armee wie die Bundeswehr, gegründet ja nach dem Zweiten Weltkrieg, auch mit den Verbrechen der Wehrmacht vor Augen. Diese Bundeswehr wollte und will dem, zumindest der Idee nach, etwas entgegensetzen. Nämlich eine Armee, in denen die Soldatinnen und Soldaten nicht nur kämpfen lernen, Befehle befolgen lernen, sondern auch ein inneres Wertegerüst haben, das sie sozusagen neben der Ausrüstung immer mit dabei haben. Und wie Militärseelsorger dieses ethische Gepäck schnüren, das hat Thomas Klatt für uns recherchiert.
Christian Göbel ist Theologe. Er lehrt Ethik an der römisch-katholischen Assumption University in Worcester im US-Bundesstaat Massachusetts. Als Oberstleutnant der Reserve ist er auch am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam tätig. Er beschreibt den Zustand der russischen Armee so.
Dieser Grundgedanke, zum Beispiel die Dedovchina, diese Schikane von Jüngeren durch ältere Soldaten bis hin zu Todesfällen und Folter schlimmster Art, dieser Irrglaube, dieser militärische Irrglaube, dass das Misshandeln von Rekruten Härte antrainiert. Also es gibt jetzt einen russischen General, der hat seine Soldaten in der Ukraine als Stoiker in Uniform beschrieben. Sie sind Entbehrung gewohnt und deswegen werden sie siegreich sein.
Diese Soldatenmissachtung, das Einprügeln von Kadavergehorsam, gäbe es schon seit der Zarenzeit. Aber ist das nicht mehr oder weniger Prinzip in jeder Armee? Nein, sagt der ehemalige Gebirgsjäger Göbel. In der Bundeswehr gelte das Konzept des Staatsbürgers in Uniform. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man eine neue, eine bessere Armee.
Es geht immer um zwei Dinge bei der inneren Führung. Das eine ist der ethische Werterahmen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und gleichzeitig damit das Menschenrechtsethos. Und daraus dann die erwachsenen Prinzipien der Menschenführung, also die Führungskultur innerhalb der Bundeswehr.
Es habe zwar immer Bedenken gegeben, ob es nicht doch letztlich auf jenen Soldaten ankomme, der ohne viel nachzudenken dem Prinzip von Befehl und Gehorsam folge. Aber die Reformer hätten sich in der jungen Bundesrepublik durchgesetzt.
Da werden dann Prinzipien betont wie Respekt, wie Einsicht, für gegenseitiges Vertrauen, Fürsorge und so weiter. Und das funktioniert auch, allen Kritikern zum Trotz, im hierarchischen System Militär, genau deshalb, weil es echte Autorität schafft. Also einen militärischen Führer, der fachlich kompetent ist und menschlich vorbildlich, dem werden Soldaten auch im Gefecht folgen, weil sie wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Und das ist ganz anders zum Beispiel in den russischen Streitkräften, wo Gewalt, Zwang, Gängelei, Dummhaltung grassieren. Ja, die großen Desertionszahlen schon in Friedenszeiten, die sprechen ja da Bände.
Kyrill der Erste in Moskau, Patriarch der russischen orthodoxen Kirche, verteidigt den Krieg gegen den vermeintlich dekadenten Westen als Pflicht für jeden orthodoxen Christen. Es gibt Berichte, wonach russische Militärgeistliche heute jene Härte predigen, die früher von sowjetischen Politkommissaren eingeprügelt wurden.
Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel wir in der Bundeswehr darauf setzen, dass Seelsorger tatsächlich unabhängig sind, ne, und nicht eingebettet sind in diese Hierarchie und auch eben zu kritischem Gehorsam, zu Kritik, zum Nachdenken, zu gewissensgeleitetem Gehorsam auffordern und anleiten.
Auch in der Bundeswehr gibt es Militärgeistliche, deren Aufgabe besteht aber nicht in der geistigen Zurüstung zum Kampf.
Unsere Rolle in der Bundeswehr als Militärseelsorger ist ja so, dass wir keine Soldaten sind, sondern wir begleiten die Truppe eben hier als Zivilisten und haben nur unter besonderen Umständen unsere Schutzkleidung an, die so aussieht wie die Uniform der Militärs. Und insofern sind wir sowieso immer jemand anders, jemand Fremdes innerhalb der Bundeswehr.
sagt Thomas Bretz-Rieck, ehemaliger Zivildienstleistender und jetzt evangelischer Militärpfarrer am Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielosee nahe Potsdam.
Da ist unsere Zuständigkeit, wie man das altertümlich formuliert hat, Schärfung der Gewissen, an die Instanz ihres Gewissens zu erinnern, sie darin zu fördern, sich da weiterzubilden und diese Stimme wachzuhalten.
Heute würde der Pfarrer lieber von der Pflege des Wertediskurses mit sich selbst sprechen.
Ich betreibe hier keine Mission. Das heißt, ich baue den Leuten nicht irgendwelche Bibeltexte um die Ohren, sondern ich habe kein Interesse daran, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen, dass die Leute, wenn sie mit mir im Gespräch sind, wahrhaftig sein können.
In der Kaserne betreut der Militärgeistliche 1300 Soldatinnen und Soldaten. Seine Gemeinde, wie er sagt, auch wenn längst nicht alle hier evangelisch sind. Laut Militärseelsorgevertrag ist er Teil der sogenannten inneren Führung. Er steht nicht nur für persönliche Seelsorgegespräche zur Verfügung, sondern erteilt im Auftrag der Bundeswehr lebenskundlichen Unterricht. In Kleingruppen führt er mit Soldatinnen und Soldaten Diskussionen über Treue, Kameradschaft, Wahrhaftigkeit, Tapferkeit, Mut, zeigt etwa Filmausschnitte.
Das eine Beispiel war tatsächlich eine Situation aus einem Film, A War, dänischer Film, wo ein Hauptmann mit seinem Trupp in einen Hinterhalt geraten ist, in einem Dorf. Und die einzige Rettung für seinen Trupp eigentlich ist, Luftunterstützung anzufordern, was aber nur geht, wenn da klar auch Feind ist. Das konnte er aber nicht sagen. Feind war aber drumherum, die wurden ständig beschossen. Der hat sich dann einfach dazu entschieden, in dem Film Luftunterstützung anzufordern. Die ist dann auch gekommen, die sind alle gerettet worden. Aber als er die Trümmer des Luftschlages inspiziert, sieht er unter den Trümmern das Bein eines Kindes.
Im Film wird ermittelt, was geschehen ist.
Hat er richtig entschieden? Ja, nein, vielleicht. Was sind die Gründe dafür, dagegen?
Oder 2003 verweigerte ein IT-Soldat den Dienst, weil er nicht den Irakkrieg unterstützen wollte. War das Befehlsverweigerung oder die logische Konsequenz eines gewissengeleiteten Bürgers in Uniform?
Nicht wenige sagen dann, ja, der muss entfernt werden, der funktioniert eben als Soldat nicht. Naja, und da ist eben das Spannende, der Typ hat als Soldat genau richtig gehandelt. Der hat nämlich sein Gewissen befragt und in der Bundeswehr wird man nicht entlassen oder an die Wand gestellt, also in Anführungsstrichen, wenn man seinem Gewissen folgt.
Letztlich geht es in den Diskussionen um das Töten des Feindes. Nicht wenige, mit denen der Militärgeistliche täglich zu tun hat, waren bereits im Auslandseinsatz. Mit ihnen liest er zum Beispiel den Bericht einer Ärztin, die in eine Sprengfalle geriet. Ein Soldat starb unter ihren Händen.
Und sie sagt, der erste Impuls nach diesem Anschlag war ein Gefühl des Ekels und der Rache. Und sie sagt, es hat sie dann gerettet, dass sie und ihre Kameraden sich gesagt haben, das tun wir nicht. Das entspricht nicht unseren Werten. Dass eine Ethik und Moral nicht etwas ist, was irgendwie gesetzmäßig über allem steht, sondern etwas ist, was in den Menschen ist.
Das innere Wertekorsett sei entscheidend, wichtiger als alle militärischen Handlungsanweisungen, wie etwa bei der Bundeswehr die zentrale Dienstvorschrift, in der NATO-Sprache die Rules of Engagement.
Dieses innere Wertekorsett, nennt sie es, glaube ich, dieses Wertefundament ist bedeutsamer als das, was als Einsatzregeln obendrauf nochmal ist. Ich werde danach nicht mehr derselbe sein. Das heißt, ich werde zum Täter, auch wenn ich mich schützend vor jemanden stelle. Und dieses Täterwerden, das kriegt man nicht aufgelöst. Das war eine Notwehrsituation oder das war mein Auftrag als Soldatin oder als Soldat. Ich habe damit Leben gerettet als Soldatin, als Soldat. Sondern du bist ab dem Zeitpunkt derjenige, der morgens beim Rasieren oder beim, je nachdem, beim Schminken im Spiegel dann derjenige ist, der getötet hat. Da spürst du, was du an der Seele mitbekommen hast.
Rund 100 evangelische, etwa 70 katholische Militärgeistliche und einige Militärrabbiner kümmern sich um 180.000 Menschen bei der Bundeswehr. Rein rechnerisch wird nicht jeder von ihnen regelmäßig am lebenskundlichen Unterricht teilnehmen können, der verpflichtend ist. Aber die, die kommen, tun es mit Engagement, sagt Pfarrer Thomas Bretz-Rieck.
Also ich hatte einmal ein Erlebnis, das war jetzt lange vor Ukraine, das war so ein Putin-Versteher. Putin sei nun der wirklich größte Held und er würde das echt gut machen. Und bevor ich irgendwie irgendwas kritisch nachfragen konnte, hat das die Gruppe schon gemacht. Und jetzt nicht Vorgesetzte, sondern einfach Kameraden.
Die Bundeswehr oder auch die NATO-Armeen sind also ethisch auf einem höheren Niveau als die russische Armee? Der katholische Theologe Christian Göbel ist sich da ganz sicher.
Bei militärischem Training geht es immer darum, dass man durch dauerndes Üben in möglichst realistischen Szenarien Handlungssicherheit für den Einsatz, also auf dem Schlachtfeld, erzeugt. Und Hand in Hand in der Bundeswehr und auch in vielen NATO-Partnerstaaten geht damit eine ethische Bildung, die eben den Charakter oder besser die ganze Person der Soldaten, ihre Haltung in den Blick nimmt und durch Vorbild, durch ethisches Klima, auch durch Unterricht und dann auch ethisch-völkerrechtliche Elemente, zum Beispiel in den Übungsszenarien der einsatzvorbereitenden Ausbildung, dafür sorgt, dass Soldaten geistig gerüstet, also nicht nur militärisch, handwerklich, sondern auch geistig gerüstet, in den Einsatz geschickt werden, um dort spontan fähig zu sein, ihr Tun ethisch-rechtlich zu reflektieren, zu beurteilen.
Ethik sei eben Teil der soldatischen Professionalität. Wer Menschenwürde verteidigt, müsse eben auch menschenwürdig kämpfen. Zum Ende des Interviews räumt der Reserveoffizier Göbel aber dann doch ein, dass es die perfekte Armee auch im Westen nicht geben könne. Das US-Militärgefängnis Abu Ghraib, rechtsradikale Netzwerke bei der Bundeswehr. Es gäbe durchaus unethische Einzelfälle, nicht auf dem Schlachtfeld, aber in der Etappe.
Viele dieser in den letzten Jahren bekannt gewordenen Fälle von ethischen Verfehlungen oder bis hin zu Würde- und Menschenrechtsverletzungen sind ja nicht in der Hitze des Gefechts geschehen, sondern danach, in Zeiten des unbeaufsichtigten Leerlaufs.
Die ethische Schärfung des Gewissens, eine immerwährende Aufgabe, also eben auch bei der Bundeswehr.
Ethik auf dem Schlachtfeld. Thomas Klatt hat darüber unter anderem mit einem Militärseelsorger gesprochen. Beim Wort Satanismus zucken ja nicht wenige Menschen erstmal zusammen, denn ein Kult, der sich der Idee des Bösen verschreibt, der löst mindestens Irritationen aus. Wobei die meisten Angehörigen satanistischer Gemeinschaften gar nicht an einen Satan als Antithese zum christlichen Gott glauben, sondern meistens eher atheistisch orientiert sind. In den USA, da gibt es traditionell ein sehr ausgeprägtes Verständnis von Religionsfreiheit und es gibt dort satanistische Gemeinschaften, die als Religionsgemeinschaften anerkannt sind von den Steuerbehörden. Zum Beispiel den vor etwa 10 Jahren gegründeten Satanic Temple. Und auch hier gilt, es gibt keinen Glauben an ein höheres Wesen. Sind sie dann überhaupt eine Religion? Aus Sicht der Mitglieder ist es keine Frage und sie pochen auf die Religionsfreiheit, die für alle gelten muss. Zurzeit tobt in New York mal wieder eine Satanismusdebatte rund um den Satanic Temple wegen eines Kunstwerks. Aber was steckt hinter diesem Satanic Temple? Sinja Stattlich hat darüber mit Angehörigen der Gemeinschaft und mit Religionswissenschaftlern gesprochen.
Heil Satan, rufen die Zuschauer, die am Kapitol von Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas versammelt sind. Viele von ihnen tragen schwarze Kleider, Masken oder Hörner auf dem Kopf. Es ist August 2018. Auf einer kleinen Bühne steht Baphomet, eine massive Bronzestatue mit Ziegenkopf und Flügeln, die die Organisation The Satanic Temple hier am Sitz von Parlament und Regierung aufstellen will. Schließlich sei dort auch eine Statue der 10 Gebote vertreten. Die Satanisten fordern gleiches Recht für alle Religionen.
Gute Menschen von Arkansas und Unterstützer der religiösen Freiheit, ich präsentiere euch Baphomet.
Mit Aktionen wie dieser hat der Satanic Temple in den USA einige Bekanntheit erreicht. Die Organisation kämpft an verschiedenen Orten im ganzen Land für satanistische Statuen. Außerdem hat sie eine satanistische Abtreibungsklinik gegründet, bietet satanistische Kinderbetreuung an und säubert Highways mit überdimensionierten Teufelsgabeln. Manche halten den Satanic Temple für einen Witz oder bestenfalls für eine politische Bewegung.
We don't call ourselves Satanists.
Wir nennen uns nicht Satanisten, um zu schockieren oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Vieles wäre viel leichter für uns, wenn wir uns nicht Satanisten nennen würden. Aber wir sind es eben. Wir sind zuallererst eine Religion. Alles, was wir an politischen Aktionen machen, tun wir nur, um unsere religiöse Freiheit zu verteidigen.
Das sagt Chalice Blythe. Sie ist eine Minister of Satan, eine Art Priesterin des Satanic Temple. All die medienwirksamen Kampagnen seien kein Selbstzweck, bestätigt ihr Ministerkollege Dex
Desjardin.
Ich würde mir eigentlich wünschen, dass unser politischer Aktivismus irgendwann gar nicht mehr nötig wäre. Es wäre toll, wenn unsere Rechte einfach respektiert würden und wir nicht die ganze Zeit kämpfen müssten gegen Menschen, die versuchen, uns ihre Theologie aufzuzwingen.
Das Hauptquartier der Organisation ist eine alte Villa in Salem, Massachusetts, dem Ort, in dem Ende des 17. Jahrhunderts die sogenannten Hexenprozesse von Salem stattfanden, in denen 20 Frauen und Mädchen wegen vermeintlicher Hexerei angeklagt und hingerichtet wurden. Es gibt Ortsgruppen des Satanic Temple in vielen Bundesstaaten, die autonom operieren, aber ihre Aktivitäten mit der Zentrale abstimmen müssen. Der Religionswissenschaftler Joseph Laycock von der Texas State University hat die Gruppe über viele Monate intensiv beobachtet und ein Buch über sie geschrieben.
Es ist schwer einzuschätzen, wie viel Einfluss der Satanic Temple hat. Sie geben ihre Mitgliederzahl mit etwa 100.000 an. Aber das scheint mir zu hoch. Es gibt jedenfalls Ortsverbände überall in den USA und sogar in Kanada und in Europa. Es ist wahrscheinlich eine der größten satanistischen Bewegungen, die es je gegeben hat.
Der Satanic Temple hat keine Bibel, kein Kirchengebäude und keinen Gott. Auch an den Teufel glaubten sie nicht, hat Lucian Greaves einmal in einem Interview erklärt. Er ist der Gründer und das öffentliche Gesicht des Satanic Temple.
And for us, Satan is a literary metaphorical construct that.
Für uns ist Satan eine literarische Metapher, der ultimative Rebell, der sich auflehnt gegen die Strukturen der Unterdrückung in einem theokratischen System. Wir beten keinen Satan an und wir glauben nicht an etwas Übernatürliches.
Das sei auch der Grund, warum viele Kritiker dem Satanic Temple absprechen, überhaupt eine Religion zu sein, glaubt Satans Priester Dex Desjardin. Ein Argument, das aus seiner Sicht nicht zählt.
Eine Religion ohne einen Gott ist ja nichts Neues. Wir haben es nicht erfunden. Solche Religionen haben in den verschiedensten Gesellschaften der Weltgeschichte existiert. Und wir sind die Einzigen, die sich anhören müssen, wir seien keine echte Religion, weil wir nicht an etwas Übernatürliches glauben.
Just because we're non-theistic. Religionswissenschaftler Laycock hält die Argumentation der Satanisten für nachvollziehbar, auch wenn es in den USA keine allgemeingültige Definition dafür gäbe, was eine Religion überhaupt ist.
Man kann eine Religion zum Beispiel darüber definieren, ob sie folgende vier Kriterien erfüllt. Gibt es Glaubenssätze, eine Anleitung zum Handeln, gemeinsame Rituale und eine Gemeinschaft? All das erfüllt der Satanic Temple. Damit wäre er eine Religion. Wenn man aber verlangt, dass der Glaube an Gott oder etwas Übernatürliches vorhanden sind, dann ist er es nicht.
In den 7 Glaubenssätzen des Satanic Temple geht es um Mitgefühl und Vernunft, den Respekt vor anderen und den Vorrang der Wissenschaft. Ein Glaubenssatz lautet: Der eigene Körper ist unantastbar. Diesen Grundsatz ziehen die Satanisten heran, wenn sie sich für Frauen einsetzen, die eine Abtreibung möchten, oder für Kinder, die sie vor der Prügelstrafe schützen wollen, die es in einigen US-Bundesstaaten noch gibt. Sie argumentieren, dass ihre Mitglieder aus religiösen Gründen von diesen Gesetzen ausgenommen werden müssten, genauso wie mancher Arbeitgeber in den USA argumentiert, er könne aus religiösen Gründen seinen Mitarbeitern nicht die Krankenversicherung bezahlen, wenn sie etwa Verhütungsmittel umfasst.
Der Satanic Temple sagt, wartet mal, Religionsfreiheit sollte für alle gelten. Momentan profitiert nur eine Gruppe davon, nämlich die Christen. Die Satanisten wollen Aufmerksamkeit schaffen für die Unzulänglichkeiten und die Doppelmoral, die es bei der Trennung von Kirche und Staat und bei der Interpretation der Verfassung gibt.
Denn die Verfassung garantiert im sogenannten First Amendment Religionsfreiheit und auch, dass der Staat keine Religionsgemeinschaft bevorzugt. Der Satanic Temple oder auch Religionswissenschaftler Laycock deuten die Verfassung dahingehend, dass auch die Trennung von Kirche und Staat garantiert konnotiert sei. Daraus folgt das Argument, wenn auf Regierungsgelände christliche Statuen stehen, wenn vor politischen Sitzungen christliche Gebete gesprochen werden, wenn in Schulen christlicher Unterricht angeboten wird, dann sei das keine Trennung von Kirche und Staat. Oder wie es Satanistin Chalice Blythe formuliert:
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir es mit einer immer mächtiger werdenden Theokratie zu tun haben, der Herrschaft der extremen Evangelikalen. Und die Gesetze, die unter dem Deckmantel der religiösen Freiheit entstehen, sollen eigentlich nur diese Herrschaft zementieren.
Robert Destro, Juraprofessor an der Catholic University of America in Washington, D.C., hält diese Interpretation für übertrieben. Aus seiner Sicht werden dem Satanic Temple keine religiösen Freiheiten vorenthalten. Er müsse sie sich allerdings zunächst mal erarbeiten.
Anytime you have a new religious movement,
wenn neue religiöse Bewegungen entstehen, werden sie zu Beginn immer Schwierigkeiten haben, akzeptiert zu werden. Vor allem, wenn sie sich selbst den satanischen Tempel nennen. Damit schaffen sie ein Image, das einige Leute verärgern wird. Aber in der Geschichte der Religionsfreiheit sind sie nicht die einzigen, die Probleme mit der Akzeptanz haben. Die Zeugen Jehovas können ein Lied davon singen.
Ein Ereignis, das dem Satanic Temple landesweite Schlagzeilen und Berichterstattung verschaffte, war im Jahr 2014 der Versuch der Gruppe, eine sogenannte Schwarze Messe, traditionell eine Verhöhnung einer katholischen Messe mit blasphemischen Elementen, auf dem Campus der Harvard-Universität nachzustellen. Der Aufschrei der römisch-katholischen Kirche in Boston war gewaltig. Es gab Gegendemonstrationen und mehrfache Versuche, die Veranstaltung zu unterbinden. Francis Clooney war damals der Direktor des Harvard Center for the Study of World Religions.
Sich über die katholische Kirche lustig zu machen, ist das eine. Aber eine schwarze Messe zu veranstalten, bei der eine gesegnete Hostie missbraucht wird, ist etwas anderes. Das ist eher so, als würde man, um seine Religionsfreiheit als satanistische Gruppe auszudrücken, im Zentrum des Harvard-Campus eine Tora-Rolle verbrennen oder sich als Nazi verkleiden, den Hitlergruß zeigen und rufen: Nieder mit den Juden, nieder mit den Schwarzen, weil das so schön grenzüberschreitend ist.
Am Ende wurde die Veranstaltung vom Harvard-Campus in eine nahegelegene Bar verlegt. Satanic Temple-Gründer Lucian Greaves wurde am folgenden Tag im Lokalfernsehen gefragt, ob ihm klar war, dass die Ankündigung einer schwarzen Messe Menschen verletzen würde.
Wir haben damit gerechnet, dass die Leute sich verletzt fühlen würden. Deswegen haben wir ja klar gesagt, dass es nur eine nachgestellte Messe ist. Ehrlich gesagt hatte ich nicht so einen Aufschrei erwartet. Wir haben auch klar gesagt, dass wir keine konsekrierte Hostie verwenden würden. Und obwohl unsere schwarze Messe in der katholischen Bilderwelt verwurzelt ist, hat sie mittlerweile für uns Satanisten eine ganz eigene und ganz andere Bedeutung.
Francis Clooney von der Harvard-Universität räumt ein, dass es viele Unklarheiten gebe, wie die US-Verfassung zu verstehen sei, wenn es um Religionsfreiheit geht. Und was eine Trennung von Kirche und Staat in den USA angeht, da verweise der Satanic Temple zu Recht auf Widersprüche. Allerdings, religiöse Freiheit habe auch Grenzen.
Es kann schon sein, dass wir als große, dominante Religion, als römisch-katholische Kirche, uns nicht so klar machen, wie sehr sich Minderheiten ausgeschlossen fühlen. Aber es ist doch der klassische Fall, genau wie bei Auseinandersetzungen zur Redefreiheit. Man darf alles sagen, aber man darf nicht in einem vollen Kino aufspringen und Feuer rufen, weil dadurch Menschen gefährdet werden könnten. Die Frage ist immer, welchen Schaden und welche Verletzungen man durch seine Aussagen anrichtet.
Der Satanic Temple in den USA, Religionsgemeinschaft oder nicht, darüber hat Sinje Stöttlich gesprochen, mit Angehörigen und Kritikern des Satanic Temple und mit Religionswissenschaftlern. Und das war's mit Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion und hier übernimmt nach den Nachrichten meine Kollegin Sandra Pfister mit dem Marktplatz und ihr Thema: finanziell unabhängig sein im Alter, Geld anlegen für die Rente. Und wie immer können Sie sich beteiligen an dieser Sendung unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio marktplatz@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.